Was denkt ihr, welches ist das meist verhasste Buch der Welt? Die Bibel, ich übertreibe nicht. Viele haben über die Jahrhunderte versucht, die Bibel auszurotten. Heute ist es noch so. In mehreren Ländern auf dieser Welt darf die Bibel weder gedruckt noch gekauft werden. Zum Beispiel in Iran kommst du ins Gefängnis, wenn du erwischt wirst, dass du eine Bibel in Besitz hast. Doch warum wird die Bibel dermaßen gehasst? Warum hat man immer wieder probiert, diese Bibel zu vernichten, zu verbrennen? Mahatma Gandhi, der indische Nationalheld und Freiheitskämpfer, der hat sich intensiv mit dieser Bibel auseinandergesetzt. Er hat sie intensiv studiert, er ist nie Christ geworden, aber er sagte über die Bibel folgendermaßen: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ein Hindu liest das Wort Gottes und kommt zum Schluss: Hey, dieses Wort ist voller Kraft, Dynamik, Power, Frieden kann das Wort bringen, kann die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ein Hindu. Und er sagt: Aber hey, wie ihr mit eurem Wort, wie ihr mit eurer Heiligen Schrift umgeht, das ist lächerlich. Das Wort Gottes ist voller Kraft und Leben. Kein Wunder, dass man dieses Buch versucht zu vernichten, weil der eigentliche Feind zwischen all diesen Menschen, die die Bibel vernichten wollten, ist Satan. Er ist der größte Feind der Bibel. Er weiß um die Kraft des Wortes Gottes. Er weiß, wenn wir die Wahrheit aus der Bibel erkennen, dann werden wir frei. Er weiß, wenn wir aus dem Wort Gottes Kraft schöpfen, dann werden wir erneuert, wiederhergestellt, verändert. Und das will er um jeden Preis verhindern. Deshalb probiert er mit verschiedenen Strategien. Schon am Anfang im Römischen Reich hat man die Bibel versucht auszurotten. Man hat es x-mal versucht zu verbrennen. Die Bibel hat überlebt. Später hat der Feind eine andere Strategie probiert. Okay, die Bibel konnte er nicht zerstören. Dann hat er gedacht, okay, dann schaue ich, dass die Bibel nur in einer Sprache vorhanden ist, die fast niemand versteht, auf Lateinisch. Jahrhundertelang hat man die Bibel vorgelesen im Gottesdienst und nur der Priester hat was verstanden, wenn überhaupt. Und so ist es weitergegangen mit den Strategien. Das konnte der Feind auch nicht verhindern. Dann kam die Irrlehre vom Feind, dass nur die Priester das Wort Gottes lesen dürfen. Bis 1900 irgendwas, beim Zweiten Vatikanischen Konzil, hat man die Leute entmutigt, das Wort Gottes selber zu lesen. Ah, ihr versteht eh nichts, das ist eine Überforderung, nicht, dass ihr zu falschen Schlüssen kommt. Lest die Bibel ja nicht, oder? Später gebrauchte Satan eine weitere Strategie, die liberale Theologie. Da sind schlaue Leute gekommen und sagt: Ja, also das ist Menschenwort und all die Wunder und all die Zeichen und all die Heilungen, die hier passiert sind, das kann man nicht für bare Münze nehmen. Wir leben nach der Erleuchtung, oder wir sind ganz intelligente Leute, das können wir nicht mehr eins zu eins so nehmen. Das wurde ja auch nur von Menschen geschrieben, sagten die. Aber Gott sei Dank sind immer wieder Menschen aufgestanden, die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel als Wort Gottes erklären konnten. Später probierte der Feind etwas anderes, eine andere Strategie: uns Teile aus der Bibel zu rauben. Zu sagen: Ja, das steht schon in der Bibel, aber das gilt für heute nicht mehr. Teile aus der Bibel, Lehren aus der Bibel zu verdunkeln. Und so war es so, dass über Jahrhunderte die meisten Christen davon ausgingen, dass die Geistesgaben keine Relevanz mehr haben. bis am Anfang vom 20. Jahrhundert eine Erneuerungsbewegung angefangen hat, wie in einer Bibelschule. Die haben angefangen, einfach junge Leute in der Bibel zu lesen. Die sind zur Apostelgeschichte 2 gekommen, haben gehört Pfingsten und die haben gemerkt, ah, das gilt auch für uns heute. Und die haben weitergelesen, all die Geistesgaben. Und dann hat Gott die Azusa-Erweckung geschenkt und viele, viele Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen durch diese Erneuerungsbewegung. Und heute ist es den meisten klar, auch diesen Teil der Bibel ist gültig und auch wir brauchen den Heiligen Geist und die Geistesgaben. Wir merken, jede Erneuerung und jede Erweckungsbewegung ist eine Bewegung zurück zur Bibel. Und die Frage ist, was für Strategien probiert der Feind in deinem Leben, um dich von der Bibel fernzuhalten? Wie probiert er, dich von seinem Wort, vom Wort Gottes zu distanzieren? Er hat auch andere Strategien heutzutage. Fangen wir gar nicht an zu reden über Social Media und all die anderen Ablenkungen. Hey, das Wort Gottes darf uns nicht wieder gestohlen werden. Es hat so viel Kraft, so viel Leben drin. Auch die Erneuerungsbewegung aus dem Buch Esra und Nehemia ist aus dem Wort Gottes geboren. Und dafür braucht Gott einen Mann, Esra, diesen Bibellehrer. Und von ihm lesen wir in Esra Kapitel 7 folgendermaßen. Dieser Esra kam jetzt aus Babylon. Er war ein Lehrer, der das Gesetz sehr gut kannte, das Jahwe, der Gott Israels Mose, gegeben hatte. Weil Jahwe seine Hand über ihn hielt, erfüllte der König alle seine Bitten. Der hatte das Gesetz sehr gut gekannt und er wusste, 70 Jahre zuvor hat Gott durch Jeremia gesprochen, die Gefangenschaft wird ein Ende haben. Und er durfte das erleben, wie Juden nach Hause gingen. Er war noch nicht zurückgekehrt, aber er wusste, er kannte das Wort Gottes sehr gut. Und er erlebte etwas Spannendes. Der König selber, ein heidnischer König, sendet ihn als Schriftgelehrter, als Bibellehrer, hey, geh nach Jerusalem und bring ihnen das Wort Gottes bei. Was für eine Gunst, was für eine, wow, ein Wunder, dass ein heidnischer König sagt, hey, geh und lehre sie das Wort Gottes, wie sie ihren Gott anbeten sollen. Und dann lesen wir in Vers 10 von ihm, denn Esra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe hingegeben, das Gesetz Jahwes zu studieren und zu befolgen und in Israel seine Ordnungen und Rechte zu lehren. Dieser Mann wird erneuert, weil er merkt, Gottes Wort ist wahr. 70 Jahre zuvor hat er etwas versprochen und jetzt erfüllt sich das vor unseren Augen. Wow, das Wort Gottes ist lebendig, voller Kraft. Und deshalb sagt er, egal was die anderen machen, ich treffe eine Entscheidung. Ich werde mit meinem ganzen Herzen das Wort Gottes studieren. Ich werde mein ganzes Leben einsetzen dafür, dass ich das Wort Gottes studiere, befolge und das Volk Israel lehre. Er sagt, ich setze meinen Fokus auf das Wort Gottes. Ich mache daraus die Priorität Nummer 1. Warum? Weil er erkannt hat, was für eine Kraft in diesem Buch steckt. Mit ganzem Herzen. Erneuerung beginnt mit einem Mann, der sagt, das Wort Gottes habe ich neu entdeckt für mich und ich priorisiere das Wort Gottes in meinem Leben. Und ich will dich fragen heute Morgen, was hindert dich, mit ganzem Herzen dabei zu sein? Was hindert dich, aus dem Wort Gottes eine Priorität zu machen? Sag nicht, ich habe keine Zeit. Wir haben alle 24 Stunden Zeit. Nicht mehr und nicht weniger, ist eine Frage der Prioritäten. Und ich will gar nicht anfangen zu erzählen von all diesen Studien, wie viele Berührungen wir mit unserem Smartphone pro Tag haben. Auch schon davon gehört, wie viele Tausend. Und wie viele Stunden wir damit verbringen und wir sagen, wir haben keine Zeit. Wenn wir dieses Buch so oft berühren würden wie unser Smartphone, müssten wir jedes Jahr eine neue Bibel nehmen, glaube ich, oder? Weil sie ist nachher so abgenutzt. Es ist eine Frage der Priorität. Was lenkt dich ab? Was raubt dir die Zeit? was stiehlt dir das Wort Gottes? Von jemandem habe ich vor einigen Jahren gelernt, fokussieren geschieht durch reduzieren und eliminieren. Was musst du in deinem Leben reduzieren oder sogar eliminieren, damit du Zeit für das Wort Gottes hast? Vielleicht bist du durch deinen Smartphone-Konsum wirklich abgelenkt. Social Media, Gamen, Fernseher, das sind enorme Zeitfresser. Schau mal, es gibt eine Option beim Handy, wo du einen Überblick hast, wie viel Zeit du darauf verbracht hast. Also, als ich einmal darauf geschaut habe, war ich erschrocken. Lass dich nicht länger ablenken. Auch für mich ist das eine Herausforderung. Deshalb mache ich immer wieder ein Social Media Fasten. Anfang des Jahres 21 Tage ohne Social Media. Ich habe überlebt. Jetzt habe ich gesagt, okay, alle fasten oder viele fasten jetzt 40 Tage. Ich verzichte 40 Tage auf Social Media. Es geht auch ohne. Und ich merke, ich bin fokussierter. Ich bin empfänglicher für das Wort Gottes. Mach aus dem Wort Gottes eine Priorität in deinem Leben. Was für Entscheidungen musst du treffen, damit das Wort Gottes wieder in Fokus kommt? Für mich bedeutet das, dass ich mich vor Jahren entscheiden musste, ich stehe am Morgen eine Stunde früher auf. Es passiert nicht einfach so nebenbei. Und es kann auch nicht sein, dass ich mich jeden Morgen entscheiden muss. Wenn ich mich jeden Morgen entscheiden muss, ob ich in der Bibel lese oder nicht, dann mache ich das nicht. Aber ich habe mich irgendwann grundsätzlich entschieden, ich stehe eine Stunde vorher auf, zum Zeit haben für das Wort Gottes und fürs Gebet. Weil ich erkannt habe, das Wort Gottes hat Kraft und hat das Potenzial, mich von innen nach außen zu erneuern. Was für eine Entscheidung kann dir helfen, dich neu auf die Bibel zu fokussieren? Vielleicht denkst du, ja, Ezra war ja ein Priester, ein Levit, ein Bibellehrer, ja, das war sein Job. Deshalb war er mit dem ganzen Herzen dabei. Ich bin nur ein normaler Christ. Hört mal, was Paulus uns allen im Kolosserbrief 3,16 schreibt. Er fordert uns alle auf, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Das Wort soll reichlich in uns wohnen. Wie kann das Wort Gottes mehr Raum in deinem Leben bekommen? Von allein passiert es nicht. Und ich merke, da helfen mir wieder Gewohnheiten. Unterschätze nie die Macht der Gewohnheit. Es gibt schlechte Gewohnheiten und gute Gewohnheiten. Und schlechte kannst du dir abgewöhnen und neue kannst du dir wieder aneignen. Eine Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, um mehr Raum für das Wort Gottes zu schaffen, ist genauso wie ich 2 oder 3 Mal am Tag esse für diesen Körper, genauso will ich auch meinem Geist 2 bis 3 Mal am Tag zu essen geben. Eine andere Gewohnheit, ich will dem Wort Gottes Raum geben in meinem Leben, indem ich ein Bibelvers in der Woche auswendig lerne, wenigstens probiere. Eine andere Gewohnheit, statt auf meinem Arbeitsweg nur mit dem Smartphone in der Hand zu sein, das ist noch lebensgefährlich übrigens. Aber wie viele Leute laufen so auf die Straße? Habt ihr auch schon mal gesehen? Habt ihr auch schon mal jemanden überfahren? Na, noch nicht. Statt ständig mit dem Handy in der Hand zu sein, habe ich meine Bibelverse in der Hand. Das kann auch gefährlich sein. Aber ich habe meine Zettel, meine Post-its mit Bibelverse und ich nutze meine 7 Minuten Arbeitsweg, um die auswendig gelernten Bibelverse zu wiederholen. Und ich merke, das nimmt Raum in meinem Leben. Und ich lasse die Bibel offen auf meinem Nachttisch über meinem Kopf. Und wisst ihr, was passiert, wenn die Bibel offen ist, bevor ich mich schlafen lege? Bin ich neugierig, aber was steht auf dieser Seite? Und ich lese noch kurz, bevor ich einschlafe. Kürzlich habe ich einen Traum gehabt. Ich habe die Bibel offen gesehen im Traum und ich habe gewusst, es ist 1. Petrus 4 oder 5 auf der rechten Seite oben, aber ich habe nicht gewusst, ich habe im Traum nicht gesehen, was drin stand. Und wisst ihr, was ich als erstes am Morgen gemacht habe? Die Bibel gegangen, ich muss schauen, 1. Petrus 4 oder 5 auf der rechten Seite, was steht denn dort? Kann es sein, dass Gott mir etwas sagen wollte? ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ihr alle sollt euch mit Demut bekleiden. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und es hat mich getroffen. Sich Sorgen zu machen, ist auch ein Ausdruck von Hochmut, Stolz, statt Gott zu vertrauen. Gott, wenn wir tagsüber so voll sind mit dem Wort Gottes, kann Gott auch in der Nacht zu uns reden sogar. Ich finde es faszinierend. Oder wie oft erwache ich mit einem Bibelvers oder mit einem lieblichen Song oder mit einem Psalmwort am Morgen. Warum? Weil ich mich sonst damit fühle. Was kann dir helfen, dem Wort Gottes mehr Raum zu geben in deinem Leben? Es ist kein Müssen. Es tut dir gut. Was für Gewohnheiten habt ihr? Was hilft euch dabei? Es ist keine rhetorische Frage. Hat irgendjemand Gewohnheiten? Die Bibel greifbereit zu haben, ja, ist schon mal eine gute Gewohnheit, ja? Ein Bibelleseplan? Bibelverse, das finde ich auch super. Bibelverse an der Wand, das macht meine Frau auch überall, Bibelverse. Heute Morgen bin ich auf einen Bibelvers gestoßen. Oh, Gnade und Güte werden mich begleiten, jeden Tag meines. Ja, super. Ja.
Ich besuche eine Bibelstunde.
Eine Bibelstunde besuchen, genau. Das sind gute Gewohnheiten, damit das Wort Gottes mehr Raum bekommt in unserem Leben. Und wisst ihr, was spannend ist? Wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann hast du etwas zum Weitergeben. Vielleicht sagen, ja, der war ein Bibellehrer. Wisst ihr was? Wir sind alle Bibellehrer. Weil das, was wir selber gelernt haben, können wir andere lehren. Und hier sehen wir ganz spannend, was ein guter Bibellehrer ausmacht. Ezra hatte sich mit ganzem Herzen der Aufgabe hingegeben, das Gesetz Jahwes zu studieren, zu befolgen und zu lehren. Ein guter Bibellehrer ist einer, der selber lernbereit ist, der ein Lernender bleibt. Er hört nie auf zu lernen. Wenn einer den Eindruck macht, hätte, weiß jetzt schon alles und er ist nicht belehrbar, halte dich fern von ihm. Er ist lernbereit. Aber er bleibt nicht nur bei der Theorie, sondern er will das, was er gelernt hat, auch befolgen, umsetzen. Das ist ein guter Bibellehrer. Und nicht nur das, er ist ein Vorbild für andere und gibt das weiter, was er gelernt hat. Das macht ein guter Lehrer aus. Theorie und Praxis gehören immer zusammen, wenn es um Bibellesen geht. Deshalb sagt auch Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Auf welchem Felsen gründest du dein Lebenshaus? Das Wort Gottes ist der Fels, der nicht einstürzt. Was hast du in den letzten Wochen aus der Bibel gelernt? Irgendwas gelernt aus der Bibel? Niemand? Hey, was ist los mit euch? Nichts gelernt in den letzten Wochen? Lest ihr überhaupt in der Bibel? Ich mache mir Sorgen. Wenn du etwas gelernt hast aus der Bibel in der letzten Zeit, dann kannst du das Gelernte mit jemandem teilen. Hast du es auch umgesetzt? Hast du es auch befolgt? Dann hast du etwas zum Weitergeben. So ist es auch bei Ezra. Und vielleicht denken wir, ja, er war ein Bibellehrer, er hatte eine Verantwortung für ein ganzes Volk. Ja, du hast keine Verantwortung für ein ganzes Volk, aber du kannst andere lehren. Eltern können ihre Kinder die Bibel lehren. Das heißt, ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren. Wir sollen uns gegenseitig lehren. Das heißt, lernt und ermahnt einander. Das ist ein gemeinsamer Auftrag. Und lehren bedeutet nicht einfach, ich stehe auf der Bühne und lehre. Ja, das ist ein Teil davon, eine Berufung. Aber lehren kannst du auch im 1:1 Gespräch. kannst du jemandem weitergeben, was du von Gott gelernt hast. Jemand, der schon länger im Glauben ist, kann Menschen begleiten, die frisch im Glauben sind und sagen, hey, so und so habe ich gelernt, die Bibel zu lesen zum Beispiel. Oder so und so habe ich gelernt, die Bibel zu beten. Und so kannst du etwas weitergeben. Und dann sehen wir hier Esra, wie er das umsetzt und wie er das Volk Israel lehrt. Das Buch Esra und Nehemia, es ist eigentlich ein einziges Buch. Und wir springen in Nehemia 8, die Verse 1 bis 3. Und wir lesen, wie Esra das gemacht hat. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch, die Kinder waren auch dabei, interessanterweise. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Das ist Erweckung, Erneuerung, wenn die Leute den Prediger suchen, nicht umgekehrt. Sagen, hey, wir bitten dich, bring uns das Wort Gottes, wir wollen das Wort Gottes hören. Habt ihr schon mal so etwas erlebt? Die Leute haben Hunger nach dem Wort Gottes, sagen, wir wollen das Wort Gottes hören. Die wollen keine Unterhaltung mehr, die wollen keine Bespaßung mehr, sondern sagen, bring uns das Wort Gottes, wir wollen das Wort Gottes hören. Was für ein Hunger. Und vielleicht ist es aufgefallen, vom frühen Morgen bis zum Mittag hören sie das Wort Gottes. Hat jemand schon mal die 5 Bücher Mose durchgelesen? Die sind schon spannend, aber manchmal liest einfach weiter, oder? Aber die haben so einen Hunger nach diesem Wort Gottes, dass sie sagen, lies weiter, lies weiter, lies weiter, lies weiter, lies weiter, lies weiter bis zum Mittag. Was für ein Hunger nach dem Wort Gottes, das ist Erneuerung, das ist Erweckung, wenn Menschen einen neuen Hunger bekommen nach dem Wort Gottes. Und wie oft haben wir den Eindruck, hey, Adrian, predige schneller, weil um 11:30 muss ich nach Hause gehen, oder? 1,5 Stunden ist schon oberste Limit, oder? Wenn wir Hunger nach dem Wort Gottes haben, schauen wir nicht mehr auf die Uhr, sondern sagen, Gott, was willst du mir sagen? Und hier heißt es, die hören aufmerksam zu. Die hören aufmerksam zu. Und sogar Kinder sind dabei und hören aufmerksam zu. Und wir trauen den Kindern das nicht. Wir sagen, nein, nein, die können nichts verstehen. Und ich spann, hier finden wir eine erste Gottesdienstform beschrieben. Die hatten sogar eine Bühne. Der Schriftgelehrte Esra stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Also eine Bühne zu haben, ist auch biblisch. Rechts neben ihm standen, und jetzt kommt's, spannende Namen, Mattitia, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia, Maaseya und links neben ihm Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Also wenn ihr Inspiration braucht für den Nachwuchs. Esra öffnete die Schriftrolle vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Komm, wir stehen mal auf. Und dann lesen wir, zuerst pries Esra Jahwe, den großen Gott, und alle antworten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sie sich vor Jahwe auf die Knie und beugten sich mit dem Gesicht bis auf die Erde. Das ist alttestamentlicher biblischer Gottesdienst. Das ist ein lebendiger Gottesdienst. Mit ganzem Körper reagieren sie auf das Wort Gottes. Und sie stehen auf, sie erheben die Hände. Es ist nicht einfach eine charismatische Erscheinungsform des Gottesdienstes, sondern das ist eine biblische Form des Gottesdienstes. Dass Gott uns ganzheitlich ansprechen will und dass wir ganzheitlich auf das Wort Gottes reagieren. Was für eine Dynamik. Und dann geht's weiter, Nehemia 8, 7 bis 8. Die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, sind die gleichen. Shabbetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan und Pelaya halfen den Zuhörern, das Gesetz zu verstehen. Das Volk blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Wir müssen das vorstellen, das waren tausende von Leuten versammelt in Jerusalem, eine Mega-Church, würden wir sagen heute, oder? Und je mehr Leute zusammenkommen, desto schwieriger wird es, dass alle verstehen, oder? Und was machen die? Die teilen sich auf, die machen kleine Gruppen und die erklären das Gehörte in Gruppen. Einerseits von vorne, von der Bühne wird das Wort gelesen, gepredigt, und dann teilen sie sich in kleineren Gruppen, wo sie die Bibel vertiefen. Das heißt, auch für uns heute braucht es nicht nur den Gottesdienst, sondern auch kleinere Gruppen, wo wir gemeinsam in der Bibel lesen, wo wir Fragen stellen können, wo wir erklären können. Das ist sehr wertvoll, wenn man Teil von einer Kleingruppe, von einem Hauskreis oder von einer Bibelgruppe sein kann. Hier sehen wir bei Esra diese drei Ebenen, das persönliche Bibellesen, das Bibellesen im Gottesdienst und die Beschäftigung mit der Bibel in kleineren Gruppen. Wie viele von euch haben neue Erkenntnis aus der Bibel gewonnen, weil ihr gemeinsam Bibel gelesen habt? Auch schon mal erlebt? So oft, wir haben in der Bibel gelesen und der eine hat diese Erkenntnis bekommen und die andere diese Erkenntnis und am Ende vom Abend, wow, ich wäre selber nicht darauf gekommen. Im gemeinsamen Bibellesen liegt eine große Kraft. Wisst ihr warum? Weil unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und wenn das zusammenkommt, wachsen wir in der Erkenntnis. Mit wem könntest du vielleicht eine Bibelgruppe starten? Oder zu zweit, dass sie sagt, hey, komm, wir treffen uns einmal in der Woche oder einmal im Monat und wir lesen gemeinsam eine Stunde in der Bibel. Es muss nicht gerade von früh am Morgen bis zum Mittag sein, aber es kann so wertvoll sein, mit jemandem gemeinsam die Bibel zu lesen, nicht nur allein. Aber wisst ihr, es geht nicht einfach nur um Information, sondern um Transformation. Die Pharisäer, die religiöse Elite zur Zeit von Jesus, die kannten die Bibel auswendig. So viel Information, aber sie erkannten Jesus nicht. Es geht um Transformation. Das Wort Gottes will unser Denken, unser Reden, unser Handeln erneuern, transformieren. Nicht nur unser Kopf soll angesprochen werden, sondern auch das Herz. Und oft ist der Weg vom Kopf zu Herz, wie viele Zentimeter sind es? 40, je nachdem, ist der längste Weg in dieser Welt. Aber das Wort Gottes soll vom Kopf ins Herz rutschen, auch unser Herzen berühren. Das lesen wir auch hier bei Nehemia, Vers 9. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott, geweiht. Wann wurde dein Herz das letzte Mal durch das Wort Gottes berührt? Magst du dich nicht erinnern? Halleluja. Wenn das Wort Gottes über längere Zeit, es kann Zeiten geben, wo es mich gar nicht anspricht, das kann es geben, ja. Aber wenn du nicht sagen kannst, das kenne ich, es könnte sein, dass dein Herz vielleicht verhärtet ist. Und das Herz verhärtet sich durch Wunden. Es ist wie eine Kruste und deshalb brauchst du Heilung für dein Herz. Komm zu Jesus und bitte ihn, erneuere du mein Herz, heile du mein Herz. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass dir die Tränen gekommen sind, weil du das Wort Gottes gehört? Ich bin manchmal überfordert, weil manchmal fangen Leute an zu weinen während der Predigt und ich weiß nicht warum. Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Tränen kommen. Es ist eine Lüge, dass ein Mann nicht weint. Wir dürfen uns berühren lassen vom Wort Gottes. Es sind Tränen der Reue, die hier fließen, weil sie erkennen, wie fest sie sich von Gott und von seinem Wort entfernt haben. Tränen der Reue, mit diesen Tränen beginnt eine geistliche Erneuerung. Wie hast du das erlebt in deinem Leben, dass das Wort Gottes dich getroffen hat, dich erneuert hat, dein Herz berührt hat? Erzähl uns anschließend beim offenen Mikrofon. Das Wort Gottes bewirkt nicht nur eine Traurigkeit und Tränen, sondern auch große Freude. Auch schon mal erlebt, du hast im Wort gelesen und dann hat sich dein Herz mit Freude erfüllt. Jemand schon mal erlebt? Eine unbeschreibliche Freude. Nur schon wegen dem lohnt sich, immer wieder in der Bibel einzutauchen. Das passiert auch hier. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest. Warum? Denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Das Wort Gottes vermag eine große Freude in uns freizusetzen. Wenn das Wort Gottes unser Herzen berührt, geschieht Erneuerung. Und das erleben auch viele Jahre später zwei Nachfolger von Jesus, die enttäuscht waren von Jesus. Die haben ihren Glauben verloren. Die wollten nicht mehr weiter wissen von diesem Jesus und die sind nach Hause gereist nach Emmaus. Und auf ihrem Weg erzählen sie von ihren Täuschungen. Da kommt ein Fremder, holt sie ein und sie erkennen nicht, dieser Fremde ist Jesus. Und Jesus fängt an, ihnen die Schriften zu öffnen im Alten Testament und zu erklären, dass er leiden musste, dass er ans Kreuz gehen musste für die Sühne, damit unsere Schuld, damit unsere Sünden bezahlt werden, damit wir Vergebung und Erneuerung empfangen können. Und er erzählt ihnen davon. Und dann gehen sie am Abend ins Haus. Und wir lesen in Lukas 24, 30 bis 32. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Erneuerung durch das Wort Gottes. Wenn Jesus dir die Bibel öffnet, geschieht Erneuerung. Dein Herz fängt an, neu zu brennen. Und wisst ihr, diese enttäuschten, diese frustrierten Jünger von Jesus sind so in Flammen, dass sie nicht warten bis am Morgen. Mitten in der Nacht kehren sie nach Jerusalem um allen zu erzählen, dass sie Jesus begegnet sind. Das ist Erweckung, das ist Erneuerung durch das Wort Gottes. Sehnst du dich nach Erneuerung? Brennst du noch? Oder hast du es nötig, dass Jesus dich neu in Brand setzt? Nimm die Bibel. Sein Wort ist wie Feuer. Nimm die Bibel und lies darin und flehe Gott an und sag, ich höre nicht auf, bis du mein Herz neu in Brand gesetzt hast. Jesus will uns im Wort begegnen, unser Herzen neu in Brand setzen. Er will dir eine persönliche Erweckung durch das Wort Gottes schenken. So fängt jede Erneuerung an mit einem neuen Fokus auf die Bibel. Was brauchst du, damit du dich neu darauf fokussieren kannst? Jesus begegnet uns im Wort, aber auch im Abendmahl. Gerade anschließend feiern wir das Abendmahl. Und wir sehen hier, wie Jesus auch das Brot gebrochen hat. Und dann öffneten sich die Augen und die konnten Jesus erkennen. Und er will uns auch begegnen im Abendmahl, wenn wir miteinander das Brot brechen und sein Blut trinken. Und das Abendmahl ist eine Erinnerung, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, um Erneuerung zu bringen. Und wenn wir unsere Schuld bekennen vor Gott und bereuen, wie die Israeliten damals, die anfingen zu weinen, dann dürfen wir wissen, dass Jesus uns gern vergibt. Es gibt keine Sünde, die er nicht vergibt. Wenn wir bereuen und sie bekennen vor ihm. Und deshalb, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist das ein Bekenntnis. Meine Sünden sind durch Jesus reingewaschen worden. Das Abendmahl ist auch eine Gelegenheit, diesen Bund mit Jesus zu erneuern. Wenn du realisiert hast, ich habe mich distanziert von Jesus, von seinem Wort, ich habe sein Wort nicht befolgt wie Esra, kann ich zu ihm kommen und Vergebung bitten, mich reinigen lassen durch sein Blut und mich neu entscheiden, auf Jesus und sein Wort zu hören und zu tun, was er sagt. Komm, bitte ihn um Vergebung, dass du dich von ihm und seinem Wort distanziert hast. Und dann nimm das Abendmahl, kehre um. Und setze deine Prioritäten neu. Lasst uns aufstehen und auch für das Abendmahl danken. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir auch für das Abendmahl, für diese Erinnerung, für diese Feier. Wir danken dir für dein Blut, für dein Leib. So segnen wir das Brot und den Traubensaft. Danke, dass wir Gemeinschaft mit deinem Blut und mit deinem Leib haben dürfen, Herr. Vergib uns, wo wir dich aus den Augen verloren haben, wo wir dein Wort vernachlässigt haben, wo wir auf dein Wort nicht gehört haben, wo wir es nicht befolgt haben. Vergib unser Versagen, Herr. Vergib, dass wir uns so oft ablenken lassen, dass wir viel lieber Zeit mit anderen Dingen verbringen als mit deinem Wort. Vergib uns, Herr. Aber heute kehren wir um. Wir kehren um zu dir. Und wir bitten dich, setz du unser Herz in neuen Brand. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Setzt du eine neue Leidenschaft für dein Wort in unseren Herzen. Und ich bitte für unsere Kirche, dass eine neue Bibellesekultur etabliert werden kann in unserer Mitte. Dass wir dein Wort lieben, dass dein Wort reichlich in uns wohnt und dass wir einander lehren und ermahnen durch dein Wort. Ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich liebe dein Wort, Herr. Ich liebe dein Wort. Ich danke dir für die Freiheit, die wir haben, einen halben Meter Bibeln zu Hause zu haben und niemand verfolgt uns. Hilf, dass wir die Zeit weise nutzen, Herr. Oh, Herr, vergib uns. Vergib uns, Herr. Danke, dass wir deine Reinigung und deine Vergebung empfangen dürfen und heute neu anfangen können und uns entscheiden können, ja, das Wort Gottes soll die höchste Priorität haben in unserem Leben, damit wir neue Kraft und neues Leben daraus schöpfen können. Danke dir von ganzem Herzen, Jesus Christus. Amen. Amen.